du auch diese Andacht, diese Predigt segnest, Herr, und dass du bei uns auch redest, Jesus, genauso wie bei den Kindern, Herr. Wir danken dir, dass du auf allen Etagen wirken kannst, Herr, denn du bist der Gott, der mächtig ist und der voller Liebe ist und voller Gerechtigkeit, der uns auch zeigt, was vielleicht gereinigt werden muss, Herr, oder neue Erfrischung braucht, Herr. Wir wollen einfach offen sein für dich, Jesus. Amen. Wir haben ja heute die Berufung der Wahlkommission und natürlich habe ich dann auch gedacht, dass wir etwas über Leitung machen, über Ältestenwahl, Diakone und Mitarbeit in der Gemeinde. Und das habe ich auch als Thema gewählt. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Leitungsmodelle in christlichen Gemeinden. Und dann gibt es noch etwas, was oft nicht so gesagt wird. Es kann durchaus sein, in der Satzung steht fest, es gibt dies und jenes Leitungsmodell, aber in der Tatsache wird ein ganz anderes gelebt. Habt ihr vielleicht auch schon mal erfahren, dass das sein kann? Auch das ist möglich. Die Bibel lehrt uns sehr viel über Älteste, über Diakone, über den fünffältigen Dienst und über viele andere Gaben, natürliche Gaben und Geistesgaben. Aber sie lehrt uns auch, dass jeder Christ missionarisch tätig sein soll. Dass jeder Christ, ja, Onken hat gesagt, jeder Christ ein Missionar. Na, und jeder Christ ist auch ein Mitarbeiter im Reich Gottes oder eine Mitarbeiterin. Na, kann sich niemand rausnehmen. Ich werde euch das noch mit den irgendwie noch ein bisschen zeigen. Und ich denke, ihr wisst vieles schon. Ich vermute, dass jedes Mal, wenn es hier eine Ältestenwahl gegeben hat, kriegt man immer wieder dieselben Bibelstellen, die vorgelesen werden. Und ihr kennt die alle schon auswendig und wisst und zittert schon, oh, wer kann dem standhalten? Wer kann da überhaupt noch Älteste sein oder Diakon oder so? Ne? Das müsst ihr nicht, aber wir werden die Stellen auch trotzdem lesen, aber noch ein bisschen darüber hinausschauen, vielleicht auch ganz konkret in unsere Gemeinde. Wir wissen, es gehört zum Dienst. Ohne Demut, ohne Unterordnung, Einordnung und ohne Mut geht es einfach nicht. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt leben, aber auch zu jeder Zeit, braucht man auch so ein bisschen eine Art Leidensresistenz. Na, dass man auch im Leiden trotzdem nicht nur als Leiter leidet, sondern auch leitet. Na, genau. Und das gilt aber auch für alle anderen Mitarbeiter, dass man nicht einfach die Flinte ins Korn schmeißen kann und dann kommt man irgendwann mal wieder und macht ganz viel und dann wieder ganz wenig. Sondern dass es einfach gesund ist, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Wie das die Leitung macht, wie das die Mitarbeiter machen, wie wir hier Gemeinde leben. Das wünschen wir uns alle. Dazu habt ihr beigetragen und wollt ihr weiter beitragen und wir sind immer auf dem Weg. Ich würde unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Strukturen. Man kann da auch fromme Begriffe oder kirchengeschichtliche Begriffe nehmen. Ich habe es jetzt bewusst mal vermieden, sondern habe jetzt einfach mal die weltlichen Begriffe genommen. Eine demokratische Gemeindestruktur. Was ist der Vorteil davon? Jeder kann sich einbringen und man kann sich auch schön zurücklehnen und es gibt kaum Entscheidungsmöglichkeiten. Der Nachteil, es gibt lange Wege, man versucht dann manchmal es jedem recht zu machen, man muss ja erstmal alle ins Boot holen, ne? Und das ist gar nicht so einfach, da gibt es sicher viele Diskussionen und viele Sitzungen und man ist aber immer dabei. Kann man so und kann man so sehen. Dann gibt es die hierarchische Struktur. Der Vorteil, der Pastor oder die Gemeinde oder der Gemeindeleiter spricht ein Machtwort. Ja, wir wissen ja, wie Machtworte jetzt gehen. Ne? Hatten wir in der Politik ja auch gerade. Und dann wird eine Entscheidung herbeigeführt. So ist es. Und die Gemeinde, na, die Schiffchen, die folgen. Oder ja, der Nachteil. Also sie lehnen sich vielleicht passiv zurück und sagen, naja, lass uns mal machen. Oder sie sagen, naja, ich bin dagegen. Ne? Das kann man offiziell machen oder mit dem mal schnell eine SMS oder mal eine WhatsApp hochladen oder so, damit der Friede gestört ist. Ich denke, die Bibel lehrt uns ganz andere Dinge, die hier zusammengehören, wenn man wirklich gesund leiden möchte. Ne? Dann ruft Gott uns alle, bezieht uns alle ein und es gibt auch eine Leitungsstruktur. Und in der Tat ist es, dass Menschen und Älteste, alle Mitarbeiter auch von Gott berufen werden und dass wir uns als Christen einsetzen für die Gegend, damit Menschen zum Glauben finden. Das ist Auftrag der Gemeinde, dass wir ihn hier anbeten und ihm hier die Ehre geben. Ja, und wenn wir auf Deutschland schauen, dann ist es oft so, ich merke das auch in der Zusammenarbeit mit den Flüchtlingen, es geht um Papier, Papier, um Satzungen, um Paragraphen und so weiter. Und das kann auch uns manchmal als Gemeinde so gehen. Es ist wichtig, dass wir Ordnungen haben, dass wir Satzungen haben, dass wir auch Paragraphen haben, das ist gut. Und trotzdem ist es auch wichtig, mehr noch als Amt, unser Mund oder das, was wir tun, ist der Charakter eines Mitarbeiters. Das ist wichtig. Das möchte ich uns heute echt ans Herz legen. Denn schaut mal die Geschichte von Josef an. Bis er die Fähigkeit hatte, seine berufene Leitungsaufgabe zu machen, dann am Schluss. Was ist da alles passiert in seinem Leben? Eine ganze Menge, oder? Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass er der Charakter geschliffen wurde und so weiter. Und damit er dann auch diese Fähigkeit hatte, da gut zu leiten. Und er hat letztendlich seine ganze Familie retten können, ne? Eine Familie, die ihn verkauft hat als Sklaven, ne? Na toll, ne? Ja, da muss man ganz schön heil werden und überwinden, ne? Und er hat das ganze Volk Israel gerettet. Und das ist so ein Vorbildbeispiel für uns. Diakone werden im Neuen Testament erwähnt. Ich denke, ihr kennt die Stellen. Ich lese trotzdem ein paar vor oder sage den Inhalt. 1. Korinther 3. Paulus gebraucht den Begriff Diakon für sich und für Apollos. Epheser 6. Tychikus, mein geliebter Bruder und Diakon, soll die Herzen trösten. Also ist ja auch gemeint, dass Diakone die Aufgabe der Seelsorge haben. Vielleicht manchmal noch nicht ganz so bekannt. 1. Timotheus 4, Timotheus wird als Diakon genannt. 2. Korinther 3, Paulus bezeichnet sich als Diakon des Neuen Bundes und im Epheserbrief sagt er, er ist ein Diakon des Evangeliums. Auch mal ganz spannend, nicht nur den Tischdienst zu sehen, ne, oder den Hilfsdienst. Da ist noch so viel mehr. Apostelgeschichte 6, Vers 1, in den Tagen aber, da die Jünger viele wurden, erhob sich ein Murren unter den Griechen, wieder die Hebräer, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es taugt nichts, dass wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tischen dienen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern, die ein gutes Gerücht haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu diesem Dienst. Wir aber wollen anhalten im Gebet und im Dienst des Wortes Gottes. Die Rede gefiel der ganzen Menge und da haben sie die Diakone gewählt, haben ihnen die Hände aufgelegt und haben sie gesegnet. Ne? Hier steht eigentlich gar nichts von Diakonen so direkt drin, aber die typischen diakonischen Dienste werden hier beschrieben. Ne? Also der klassische Tischdienst, Organisation und Menschen zu dienen. Also, wer jemanden dient, Gott und den Menschen, das sind eigentlich wir alle, ne? Ist auch ein Diakon oder eine Diakonin. Weiter wird ja noch beschrieben in Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dann kamen einige, die ihn da widerstanden haben. Und keiner konnte dem Geist, der in Stephanus war, widerstehen. Der Heilige Geist, der so in ihm war, und steht ja auch bei der Berufung, sie sollen voll vom Heiligen Geist und von Weisheit sein. Und da kann ich immer wieder nur sagen, wenn uns mangelt an Weisheit, können wir beten, dass Gott sie uns schenkt. Wenn uns vom Heiligen Geist mangelt, können wir beten, dass Gott uns das schenkt und so. Und der Stephanus war so gesegnet, dass ihm, egal wer kam, also es geschahen Zeichen und Wunder. Und wenn Diskussion kam, konnte er immer auch etwas sagen. Na, etwas, was von Gott war und nicht die Menschen niedergemacht hat, sondern was Gott geehrt hat. Also hier wurde Organisatorisches getan, Verkündigung waren Dienste, mit Worten zu widerstehen, Zeichen und Wunder geschahen, der Seelsorge- und Heilungsdienst und Befreiungsdienst. Ja, das sind alles Dinge, die wichtig sind in unserer Zeit, auch in der Gemeinde Jesu. Also ist ein Diakon nicht ein Amt nur für einen praktischen Hilfsdienst, sondern auch ein Überbegriff für alle Dienste in der Gemeinde. Natürlich kann man auch Diakone einsetzen, viele Gemeinden machen das. Dann gibt es die Anforderung an Älteste. Da wissen wir Timotheus 3, das ist das Wort ist gewiss, wenn jemand ein Aufseheramt danach trachtet, so es begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher muss untadelig sein, also der Älteste muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen und die Kinder in aller Ehrbarkeit und Unterordnung halten. Aber wenn jemand dem eigenen Haus nicht gut vorzustehen weiß, wie soll er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neubekehrter sein, damit er sich nicht aufbläht und dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht übles Gerede, dass es nicht zum Fallstrick für ihn wird. Und dasselbe, dann steht es auch für die Diakone, sind auch die Anforderungen eigentlich ja für uns alle, ne? Sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachtragend, die das Geheimnis des Glaubens im reinen Gewissen bewahren, lasst sie aber auch zuerst erprobt werden, dass sie dann dienen, wenn sie untadelig sind. Ihre Frauen sollen ebenso ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern in den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, die in Jesus Christus ist. Wer ist denn jetzt noch bereit, Ältester oder Diakon zu sein? Ne? Kann ja schon mal fragen, ihr müsst keine Handzeichen geben, aber ich weiß, dass in meiner ersten theologischen Ausbildung der Leiter, den ich sehr geschätzt habe, der ja so intelligent war und menschlich aber auch ganz fein, der hat gesagt, wenn er das liest, dann denkt er immer, er kann eigentlich gar nicht als Ältester antreten. Er hat es trotzdem auch jahrelang gemacht, aber so geht es uns alle und wir leben alle aus der Gnade, das möchte ich auch betonen oder so. Und trotzdem sind diese Hinweise wichtig, na, dass wir das anstreben. Und wir wissen, wir sind nicht im Himmel und wir sind alle Menschen, aber wir sollten vielleicht auch ein Stück weit Ehrfurcht vor Gott haben, dass er uns Menschen gebraucht, so wie wir sind. Und wir dürfen das einbringen, was wir haben, na. Wir haben vor einiger Zeit zusammen hier in der Gemeinde etwas erarbeitet. Ich habe euch heute am Schluss des Gottesdienstes, kriegt es auch beim Abendmahl. Das ist dieses alte Gemeindemuster, was wir gefunden haben, ne? Und ein neues, was wir auch zusammen entwickelt haben. Und ich denke, dass man das auch an dieser Stelle nochmal vorlesen kann. Und dass wir daran arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, kommt das nämlich raus. Na, wenn wir uns treffen, dann sehen wir das, ob wir in einem alten, fehlenden oder falschen Muster, ungesunden Muster arbeiten oder ob wir eine aktiv wertschätzende Kommunikation haben. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was wünscht ihr euch, wie euch heute Morgen jemand begegnet, einschließlich mir, fehlende gesunde Kommunikation, wäre das so euer Wunsch? Habt ihr Bock drauf? Nö. Oder aktiv wertschätzende Kommunikation, das wäre doch mal ganz nett, ne? Genau, ne? Das ist klar, dass wir uns das wünschen. Aber ihr werdet das dann auch kriegen mit der Aufforderung, dass jeder für sich selber schaut, dass jeder selber darum betet, nicht denkt, ja, der oder die sollte das mal machen und einhalten, sondern dass wir selber schauen und auch um Vergebung bitten. Und auch die guten Dinge, die wir schon haben, die sind ja natürlich auch vorhanden, das ist ja logisch, dass wir die behalten und vielleicht neu hervorholen und die Dinge, die wir dann immer mal wieder nicht so hinkriegen, dass wir da auch um Vergebung bitten, uns auch mal entschuldigen oder aufeinander zugehen oder auch überwinden. Zum Beispiel das alte Muster der Lieblosigkeit, der Kritik, der fehlenden Wertschätzung, der Gruppenbildung, des Rückzugs, der Verschlossenheit. Keiner sagt mehr was. Der Überforderung im Alltag sind alles Dinge, die ihr gesagt habt. Das Weggehen von Mitarbeitern, das um sich selbst drehen, die Unzufriedenheit, das Gemeindeklima, das störend ist, Versagung, Angst und ein Anschiss könnte kommen, dass die Gemeinde krank und leblos ist und dass Entwicklungen nichts bringen, ist so eine negative Aussage, die sich dann erfüllt, wenn man sie bekennt. Familienkonflikte, dass sie in die Gemeinde hineingetragen werden und in der Gemeinde ausgetragen werden, dass es Machtspiele in der Gemeinde gegeben hat und gibt. Einzelne ziehen alle Aufgaben an sich und Konkurrenzgehabe. Und das Ergebnis von so einer fehlenden, gesunden Kommunikation, was ist das dann? Keine schöne Gemeinde. Ne? Gemeinde lebt nicht ihren gegebenen Auftrag von Gott. Das heißt, Mission ist nicht und Jüngerschaft läuft auch nicht. Es ist ein frommer, anstrengender Club. Da hat ja niemand Bock drauf. Keine Party, keine echte Freude. Minderwertigkeit, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit machen sich breit. Aber auch Stolz und Selbstüberschätzung. Das sollte man nicht wegkicken. Fehlgesteuerte Motivation. Ich zeig's Ihnen, wie es richtig geht. Die Ehrlichkeit fehlt. Kopfkino kann abgehen. Und hintern Rückengerede ist da. Selbstdarstellung und Machtkämpfe kann es geben. Ja, offiziell gibt es das alles nicht, ist mir schon klar. Aber inoffiziell, ja gut, ich muss nichts sagen. Wir haben es ja zusammen erarbeitet und ich bin stolz auf euch, dass ihr so ehrlich gewesen seid, dass wir das erarbeiten konnten und dass wir daran arbeiten können, dass es vielleicht zu Gott kommt, damit es auch gesund wird und gereinigt wird. Und dieses neue Muster der aktiv wertschätzenden Kommunikation, passt gut auf, das ist das, was wir leben wollen, heute und auch in Zukunft. Dankbarkeit, auch in einer Zeit, ne? Die vielleicht schwer ist, Zufriedenheit, vielleicht auch neu lernen für kleine Dinge zufrieden zu sein, Weisheit, Liebe und Freundlichkeit, Zeit zu investieren, zuhören und Verständnis zu haben, Empathie, Ehrlichkeit, Fragen auch mal, willst du wirklich hören, wie es mir geht? Und dann sieht man schon, ob die Person wegläuft oder ob sie wirklich zuhört. Ne? Genau, kann man ja machen, dass sich die Gaben ergänzen, so hat sich Gott das gedacht. Dass wir zusammenbleiben, auch in Schwierigkeiten. Dass wir lernen, miteinander zu reden. Eine Person hat mal gesagt, wir haben es nicht gelernt, miteinander zu reden. Das ist so. Im Osten hat man manches nicht gelernt. Ich habe das auch im Westen im Studium erlebt. Oh, wie die dem Lehrer da was entgegengehalten haben, wo ich gedacht, ich bin nicht so aufgewachsen oder so, ne? Aber trotzdem können wir es lernen, miteinander zu reden. Und wenn man mal daneben liegt, kann man sich auch entschuldigen, ne? Also das lernt man ja im Gehen. Na, keine Machtspiele um Dienste oder Plätze, Ergänzungsfähigkeit, eine gesunde Ein- und Unterordnung, achten auf den anderen, Gottes Wort lesen und es aber nicht nur lesen, sondern es auch leben. Und Zeit der Heilung haben, das ist doch schön, ne? Gemeinde kann ein Ort der Hoffnung sein, eine Zeit der Heilung. In so einer Gemeinde ist man vielleicht doch etwas lieber, oder? Da ist man doch vielleicht gerne, kommt man vielleicht auch freiwillig gerne am Sonntag hin. Das sollte auch so sein. Und da wird die Jüngerschaft gelebt, Mission gelebt und Berufungen werden freigesetzt. Menschen erleben vielleicht im Gottesdienst mit einem Lobpreis oder in der Predigt eine Berufung von Gott, eine Bestätigung. Und Wachstum geschieht, es ist Freude da und echte Freunde findet man auch noch. Inneren Frieden, wer wünscht sich nicht inneren Frieden in so einer Zeit? Ne? Die Motivation und der Selbstwert ist echt in Jesus gegründet und es ist eine Echtheit da. Die Gemeinde ist lebendig und es gibt eine Vergebungsbereitschaft und eine Entwicklungsbereitschaft. Und die Gemeinde ist dann noch offen für Außenstehende. Ja, ich habe dann das Kreuz da drauf gebracht, weil wir alle das brauchen. Ne? Und da steht, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und hier hinten stehen dann Gebetsanliegen drauf, dass wir beten für Offenheit, für Vertrauen, für Heilung, für Mut, für Demut, Glauben und Hoffnung. Ja, das bekommt ihr dann alle. Und ich denke, das macht ganz viel aus, wie wir in der Leitung miteinander umgehen, wie wir in der Mitarbeiterschaft umgehen und in der Gemeinde. Da kann sich keiner rausnehmen. Ja, und in 1. Petrus 5 steht eben auch, dass die Ältesten, die sind also Zeugen der Leiden Christi, aber auch Teilhaber der Herrlichkeit. Und sie haben die Aufgabe, die Gemeinde zu hüten, ohne Zwang. Ja, wenn man sich schon zwingen muss zu irgendeinem Dienst, ist irgendwas faul. Ja. Sondern, dass man es freiwillig macht, auf Gott ausgerichtet. Es ist klar, das gehören gute und schlechte Zeiten dazu im Amt eines Leiters. Aber wir dienen Gott zu jeder Zeit, zu seiner Ehre und in Ergänzung. Wir sollen bereitwillig dienen und nicht herrschen, also nicht dominieren, nicht falsch beherrschen, nicht kontrollieren oder Hexerei machen oder so, sondern gute Vorbilder im Glauben sein. Ich hoffe, ihr habt alle gute Vorbilder im Glauben gehabt. Heute seid ihr selber gute Vorbilder im Glauben für andere. Und das sind wir, weil wir Jesus folgen. Er ist der Oberhirte. Jeder Hirte, auch ich, muss Jesus hinterhergehen. Ja, dann wird das was Richtiges. Und darum ist es wichtig, sich auch von dem Heiligen Geist leiten zu lassen, von Gottes Willen, ihm zu folgen. Und das ist eine Grundvoraussetzung für jeden Ältesten. Das gilt, wie gesagt, zu jeder Zeit, in guten und in schlechten Zeiten. Da braucht es eben diese Ergänzungsbereitschaft der Gaben. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Wer wünscht sich die denn manchmal in der Gemeinde? Na, so ein Alleinunterhalter oder Alleinunterhalterin, die dann ja vorne wie ein Flumi auf- und niederspringen oder so. Es gibt die in christlichen Gemeinden, besonders in kleinen Gemeinden. Da klagen immer wieder Mitarbeiter so viel Last, die auf zwei Schultern, wir haben zwei Schultern, okay, nicht nur eine, ne, aber zwei Schultern. Trotzdem soll es nicht so zugepackt sein, es soll sich ergänzen. Wenn wir unsere ganzen Schultern mal zusammennehmen, kommen wir doch schon auf ein paar mehr Schultern, oder? Dann ist das auch ganz anders, ne? Denn wenn so ein einfältiger Dienst passiert, zerstört das und entmündigt das auch die Mitarbeiter, weil die bleiben dann passiv und Konsumenten, ja? Und darunter leiden dann wieder die anderen. Ja, und beide erleben keine Jüngerschaft. Der Alleinunterhalter erlebt keine Jüngerschaft, weil er sich selber nicht unterordnen kann. Und die passiv sind auch nicht, weil sie im Glauben nicht vorankommen und nicht wachsen. Und ich sage es immer wieder, Zitat von meinem Ethiklehrer, Herzinfarkt ist kein Märtyrertod für Jesus. Ja. Gut, ihr habt meine Warnung verstanden. Genau. Für Leiter im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Worte. Ich sage sie mal kurz nur in den deutschen Begriffen. Hätte jetzt hier auch die griechischen und alle Bibelstellen, aber ich denke, es wird vielleicht ein bisschen zu viel. Ältester, Aufseher, Hirte, Vorsteher, Verwalter, Vorbilder. Na, und ich erkläre es noch ein bisschen. Also Älteste sind eben die so ein Amt dann auch nehmen, die von Gott berufen werden dazu. Das ist ganz wichtig, dass sie von Gott berufen werden. Und die Gemeinde bestätigt das dann. Und dass sie Erfahrung haben, eine reife Urteilsfähigkeit, Weisheit, eine gesunde Art zu leiten. Das ist ganz wichtig. Aufseher klingt schon so wie, sind die anderen jetzt Sklaven oder werden die jetzt umhergetrieben mit einem Stock oder so? Das ist absolut nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass so ein Ältester für gesundes und gutes Wachstum geistlich sorgt und dass man über die anvertrauten Menschen wacht, ohne sie zu kontrollieren. Ich habe Leiter erlebt, die wollten dann alles wissen, auch Dinge, die sie gar nichts angehen, bis ich mich dann mal gewehrt habe. Ne? Man kann ja auch sagen, ne? Es gibt auch Dinge, die gehen manchen nichts an oder so. Es geht aber darum, um eine gesunde Leitung. Also gesunde Lehre und auch Warnung vor Verführung. Ich weiß nicht, wer das mal erlebt hat, dass wenn etwas falsch läuft, dass ein Leiter vorgegangen ist und gesagt hat, das ist theologisch nicht ganz richtig oder so. Ne? Das muss man so und so sehen, das muss man hier mal ein bisschen korrigieren oder so. Das ist ganz wichtig. Viele trauen sich das heute nicht mehr, weil man ja so vom Humanismus gesteuert ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Aber wisst ihr was, in der Gemeinde Jesu steht Gott in dem Mittelpunkt, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Nee, ne? Genau, das muss ich uns immer mal wieder sagen und mir selber auch. Denn es kommen ja immer wieder Wünsche und Bedürfnisse an die Leiter ran, dass die Leiter ja manchmal auch richtig satt haben. Es ist natürlich gut, wenn ihr mit euren Wünschen und Bedürfnissen zu den Leitern kommt oder so. Aber wir sind ja nicht berufen, es jedem recht zu machen. Und Gott ist auch kein Weihnachtsmann oder kein Automat, der dann mal im Gebet rein und zack, boing, kommt das runter, was man nun gerade mal haben will oder so. Sondern Gott ist Gott, ist der Herrscher im Himmel und auf der Erde. Aber er liebt uns, er will uns ja gerne gute Dinge geben. Er will hier seine Gemeinde bauen. Mit uns, mit euch. Da kann sich keiner rausnehmen. Ja. Genau, Vorsteher. Das heißt, er steht der Gemeinde vor, die Autorität wird auch anerkannt und er bemüht sich um Einheit in der Gemeinde. Einheit kommt dann durch den Heiligen Geist. Na, also man könnte auch sagen, ein Stück weit vom Wort her Regierer oder so, aber verstehen wir vielleicht schon wieder ein bisschen falsch oder so. Aber im guten Sinne ist ganz wichtig. Dann Hirte, es gibt viele Stellen, wo die Ältesten als Hirte beschrieben werden. Und das ist eben auch die Pflicht, also die Schafe zu führen, sie zu bewachen, sie zu beschützen, die schwachen Lämmer auch zu tragen, Fürsorge, dass man zum geistlichen Futter kommt, ne? Dass ihr wirklich auch auftanken könnt oder so. Das ist Verantwortung, ja. Und da trägt so ein Ältester auch eine Last und trägt sie auch rechtlich. Ja, das muss uns auch bewusst sein, dass Älteste auch die rechtliche Verantwortung haben für eine Gemeinde. Ja, und Hirte beschreibt eben auch den Charakter und das Wesen. Also der gute Hirte ist ja das Vorbild, ne? Und so darf ein Ältester auch sein. Man dient den Menschen und sorgt für jeden Einzelnen, kümmert sich um die Unversehrte, dass kein Schäfchen verloren geht. Ne? Da betet man vielleicht auch und schützt sie auch vor Feinden, liebt sie wie sein eigenes Leben. Ja, und macht sich auf. Manchmal lässt man da auch 99 Gerechte stehen und dem einen hinterherzulaufen. Ne? Auch das ist ein Dienst im Ältestenamt. Verwalter, das sind alles so Tätigkeiten wie Kasse, ne? Verwaltung. Auch wichtig, dass das gemacht wird. Ne? Da wird viel organisiert, da wird die Gemeinde über die Geschäfte informiert. Geschäfte, versteht es bitte richtig. Ne? Wir sind keine Firma oder so. Ne? Aber was auch finanziell in der Gemeinde läuft, es soll immer auch offengelegt werden, weil es sonst auch zum Fallstrick werden kann, ne? Dass die Gelder, die gespendet werden, auch zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Und dass die Treue auch in den anvertrauten Aufgaben da auch rüberkommt. Ein Leiter, ein Ältester hat Vollmacht und Autorität von Gott. Man muss sie nicht selber durchdrücken, ganz wichtig. Und man kann dadurch auch Wege aufzeigen und auch zum Ziel führen. Ja, und das Ziel sollte immer Jesus sein, ne? Und nicht irgendetwas anderes. Natürlich man kann Teilziele auch definieren, aber es ist immer die Nachfolge Jesus und der Missionsbefehl. Und der ein Ältester gibt Vertrauen, gibt auch Sicherheit. Geht voraus und stellt sich vielleicht, wenn ein Angriff kommt, als Erster dem Feind entgegen. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Ich habe das erlebt ganz an meiner allerersten Stelle. Da gab es dann Angriffe, die waren ganz schön heftig. Und da sagte der Älteste aus der Gemeinde zu mir, Katrin, ich stehe vor dir, hinter dir und so weiter. Wenn dich was angreifen muss, erst bei mir durch. Na, ich habe erstmal, okay. Ich war aber froh, dass ich da nicht alleine stand in dieser Situation. Dass ich wusste, ich habe ein paar Ältesten, ich hatte ein tolles Ältestenteam und mit dem ich dort zusammenarbeiten konnte. Ich wusste, dass ich dort, also in der Gemeindegründung, sehr viel auch selber vorwärts gehen musste. Klar, und dass sie im Alltag auch nicht da waren. Aber ich wusste immer, wenn ich ein Anliegen hatte, beten oder was weiß ich, oder wir haben uns oft auch in der Kneipe getroffen und haben es dann ein Bierchen zusammen getrunken und geredet. Und dann konnten wir auch geistlich reden. Und es war wirklich ein Segen gewesen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir zusammenstehen. Und dass wir auch im geistlichen Kampf stehen wir da nicht alleine. Leiter, das habe ich schon gesagt, Vorbilder, wurde auch schon erwähnt. Älteste sind immer Vorbilder, wie sie sind. Auch ihr geistliches Leben, ihr häusliches Leben, auch wie sie sich in der Gemeinde einbringen und wie sie selber bereit sind, in der Heiligung zu wachsen. Ja. Wir sind ja alle Jünger Jesu. Und unser Verhalten und das in der Lebensstil, da kann man dann sagen, ja, das kann ich nachahmen. So soll es sein. Ja. Im 1. Timotheus 5, Vers 17 steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Wisst ihr aber, was die Tatsache ist in der Gemeinde in der heutigen Zeit? Sie kriegen eher doppelte Kritik, oder? Entschuldigung, wenn ich es mal so direkt sage, aber so ist es halt. Und dann haben sie vielleicht manchmal keinen Bock mehr, weiterzumachen. Ne? Und das ist eigentlich schade, so soll es nicht sein. Wer Älteste sein will, soll Diener aller sein. Auch das ist nicht einfach. Aber es ist für uns alle auch gesagt, jeder, der Jesus folgt, soll den anderen die Füße waschen, soll ein Diener aller sein. Jesus lehrte, dass seine Jünger
In Markus 9 könnt ihr das nachlesen.
In der Gemeinde Jesu gibt es also keine Passivität und es gibt keine ungesunde Hyperaktivität. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Ja, auf der einen Seite vielleicht alles so, ah, macht nur, und auf der anderen Seite, da wird gewackelt, dass das Zeug hält oder geflunkert. Die Gabe der Ältesten sind sehr unterschiedlich. Natürlich ist es wunderbar, wenn man den fünffältigen Dienst in der Einheit des Heiligen Geistes in der Leitung erlebt. Ja, das wäre genial. Epheser 4, Vers 11. Und er hat einige eingesetzt als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und andere als Lehrer. Wenn sich das in einer Leitung widerspiegelt, dann ist das ein wirklicher Segen. Natürlich gibt es noch viele andere Gaben, die sich da auch ergänzen können. Älteste werden von Gott berufen. Manche fühlen sich vielleicht von Gott berufen. Und sie sind von Gott berufen. Andere fühlen sich berufen, um vielleicht ihre Selbstannahme zu stärken oder Einfluss auf eine Gemeinde zu gewinnen. Und das geschieht oft nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein. Vielleicht, weil noch alte Wunden da sind, die nie aufgearbeitet worden sind. Man sieht das einfach an den Früchten, was sie dann für eine Mitarbeit an den Tag legen. Und Fallstricke für jeden leitenden Christen ist Geld, Macht, Sex. Einfach mal klar gesagt. Und wer da offene Türen hat, braucht einfach Gottes Reinigung. Heiligung und Erneuerung. Jesus schenkt die gerne. Schaut euch die Bibel an, wer als Leiter berufen worden ist. David, ja, nur mal ein Beispiel. Aber Gott hat von ihm gesagt, ein Mann nach meinem Herzen. Er schreibt die Geschichte. Und nicht wir mit unseren Verurteilungen, aber wir sollen auch weise sein und nicht jedem ein Amt geben. Christen dürfen heil werden, auch von Minderwertigkeit, von Habsucht, von Hexerei, von Manipulation, von Unreinheit. Jesus schenkt so gerne Annahme, Barmherzigkeit und Demut, Vergebung und echte Freiheit und reine Beziehungen. Wenn wir Christen mit einem unheiligen Lebensstil als Älteste wählen und in leitende Verantwortung setzen oder in einen Bereich der Mitarbeit, dann wird es garantiert zu Machtkämpfen kommen. Ich denke, wir kennen Gemeinden, wo es Machtkämpfe gibt. Vielleicht haben wir es selber auch schon erlebt. Und es ist nicht immer so offenbar, weil viele Dinge sind ja auch versteckt. Erinnert euch vielleicht an die Predigt mit dieser Wurzel, wo die Wurzel, viele gute Wurzeln da waren, aber wenn so eine Wurzel der Bitterkeit da ist, dann kann das ausreichen, um einfach Gift hervorzubringen. Man will das nicht und Jesus möchte das reinigen. Darum ist es so wichtig und sind die Anforderungen auch in der Bibel an Älteste sehr hoch. Aber ich sage es immer eigentlich an alle, ne? Heiligung ist wichtig und Reinigung. Aber auch die Gnade, befreit als Kind Gottes zu leben und in seiner Nachfolge auch voranzugehen und mutig zu sein, zu sagen, ja, das dürfen wir auch. Ne? Mutig komme ich vor seinen Thron. Das ist genauso. Wir sind Befreite durch Jesus und dürfen ihm dienen und wir sind Menschen. Aber wir sollen nichts entschuldigen, was wir da wenn da noch irgendwas ist. Ne? Dann sollen wir bereit sein, es auch zu Jesus zu bringen. Möchtest du es nicht schönreden oder wegwischen? Sondern es ist eine ernste Sache. Aber es ist auch ein heiliges und schönes Werk, eine wunderbare Aufgabe. Eigentlich ist es doch ein Vorrecht, oder? Verantwortung zu übernehmen. In dieser Zeit, wo es so finster ist, ein Licht zu sein, Hoffnung zu verbreiten, Sorgen, Menschen zu begleiten, dass Sorgen zu Jesus kommen, zu erleben, wie dann vielleicht Menschen frei werden, wie eine Gemeinde wieder aufblüht, wie eine Gesellschaft wieder Hoffnung kriegt, wie auch Menschen in Not nicht alleine gelassen werden, wie vielleicht in unserer Gesellschaft. Da heißt es ganz schön, gegen den Sturm zu schwimmen. Deswegen braucht man einen starken Charakter und einen gereinigten Charakter. Aber Gottes Liebe ist ausreichend dafür,
und Gott beruft. Zum Beispiel gibt es auch Christen, die fühlen sich nicht berufen und sagen, oh nee, das ist mir zu fett. Was ich jetzt alles erzählt hat, jetzt reicht es mir, jetzt dreht schnell wieder an. Ne? Also, die trauen sich das nicht zu, weil sie nehmen es einfach nicht locker mit diesen Anforderungen. Aber wie gesagt, wir leben aus der Liebe Gottes und aus der Gnade Gottes. Und Gott ist derjenige, der beruft. Und er hat einen David gesehen, während der Prophet, also der vom Heiligen Geist geleitet wurde, an diesen selbstdarstellerischen Leuten vorbeiging, ne? Die so schön aussahen, ne? So groß, so, ich mach's. Ne? Da ging er vorbei und ging dann aufs Feld zum Hirtenjungen, der da so ein bisschen mit so einem Musikinstrument rumklimperte und so. Gott hat ihn gesehen und beruft ihn. Und das ist das Wunderbare. Und da möchte ich auch Mut machen, dass wir das auch zulassen können. Wenn wir keine Mitarbeiter oder Leiter mehr finden, dann kann es sein, dass es Zeit ist, dass die Gemeinde umkehrt zu Jesus und dass wir auch voreinander Buße tun müssen. Na, wenn keiner mehr bereit ist, dann ist das auch ein Zeichen. Und das vielleicht ja auch, was sein kann, wir wissen es nicht, wir werden es versuchen, ne? Also, dass vielleicht auch diese Muster, die wir erarbeitet haben, auch erstmal zum Kreuz gebracht werden müssen. Und dass wir lernen, wie wir zusammenarbeiten, damit es gesund und gut ist und heil wird. Und dass man wieder sich traut, auch in seiner Berufung vorwärts zu gehen. Jesus liebt es ja, Gemeinden zu heilen und zu befähigen und eine gesunde Zusammenarbeit hervorzubringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, es geht nicht bei einem Amt um Bestätigung, um Selbstbestätigung, sondern es geht um Gott, um Gottesdienst. Und es geht eigentlich bei uns allen. Wenn wir Diakone ja so sehen in der Mitarbeiterschaft, dass wir alle auch gemeint sind, dann sind wir frei von Manipulation, Hexerei und Intrigenschmieden, sondern wir setzen unsere Gaben und Fähigkeiten ein, egal ob sie nur hochgeistlich sind oder ob wir jemanden einfach nur am Eingang die Tür aufhalten. Das ist auch schön und wichtig und wir setzen sie in guten Zeiten ein und wir setzen sie auch in schweren Zeiten ein oder ob wir beten oder die Kasse machen. Ich denke, wir wissen, dass noch mehr Krisen auf uns zukommen. Ne? Wir wollen das nicht wahrhaben und wir haben schon gedacht, die Corona-Krise, das reicht uns, es soll alles werden wie vorher. Ne? Und dann kommt ja noch der Krieg dazu, Gaskrise und was weiß ich und was alles schreit und blägt, ne? Auf unseren Straßen auch losgeht. Und ja, wir wissen es nicht. Ne? Und wir müssen aber keine Angst haben. Wir haben ja Jesus. Ne? Aber da dürfen wir uns auch nicht ausruhen und sagen, ja, lass uns mal machen. Ne? Lass die Leitung mal machen. Ne? Wenn wir alle zusammenstehen und endlich mal aufhören, nicht mehr um uns selber zu kreisen, sondern auch ein Zeichen zu setzen in dieser Welt. Wisst ihr, was wir bewirken könnten hier in diesem Ort? Richtig viel. Ich merke das, also dort, wo ich wohne, ich bin jetzt immer auch mal in den Nachbarwohnungen unterwegs und das sind keine Christen. Ne? Und durfte dort schon auch mit Leuten beten. Und ich staune, wie Gott da einfach wirkt. Aber vorausgegangen ist, dass ich einfach lange eine Beziehung gepflegt habe und dass ich immer mal auch für sie bete. Damit will ich nicht sagen, dass es schön ist. Es gibt auch noch Leute dort, mit denen ich keinen Kontakt habe, die auch in dem Haus wohnen. Na, es könnte noch weitergehen. Aber ich hatte irgendwann mal auf dem Herzen zu beten, dass alle, die dort wohnen, weil ich dort wohne, zum Glauben an Jesus finden. Warum denn nicht? Dass man irgendwie ein Licht sein kann. Und selbst wenn man den Müll rausbringt, na, kann man ins Gespräch kommen. Und es ist nicht jedes Mal fromm, das Gespräch, was ich dort habe und mache. Ne? Also manchmal geht es auch zur Sache, man diskutiert mal oder was weiß ich, es gehört auch zum Leben dazu. Aber seid doch offen, euch gebrauchen zu lassen von Gott. Denn wenn wir in den Krisen, wenn die Finsternis zunimmt, nimmt auch das Licht Gottes zu. Wir kennen das, wenn wir abends eine Kerze anmachen, ist der Raum hell. Und Gottes Herrlichkeit wird auch wirken. Gott hat einen Plan für unsere Gemeinde, für unseren Ort, für eure Familie, für unser Land, für Europa. Der Teufel hat auch einen Plan. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir sehen, oh, der Teufel hat einen Plan, das ist alles so schwer. Ja. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ich sage. Aber wir hören es ja, so tauschen wir uns ja manchmal aus. Lasst uns doch da wieder darauf schauen, dass Gott einen Plan hat. Uns wieder auf Gott neu ausrichten. Und da kann man eben nicht mehr passiv bleiben. Ich habe schon mal gesagt, in einer anderen Predigt, die Zeit des Sesselchristentums ist vorbei. Schade, oder? Schön, wollig, warm. Ja. Ist nicht mehr. War einmal. Hat sich Gott aber auch nie so ausgedacht. Das heißt nicht, dass ihr mal in euren Sessel sitzen könnt. Aber um Gemeinde in dieser Zeit zu bauen und weiter zu gestalten, müssen wir das, was wir haben, damit wuchern, das einbringen, unsere Hoffnung, das Evangelium, was wir haben, das Licht, was in uns lebt, darf bei uns leuchten im Miteinander und dann nach außen. Da, wo wir wohnen, da, wo wir auf Arbeit gehen, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und wenn wir als Gemeinde Jesu, ob Ältesten, Diakone, Mitarbeiter, ich unterscheide nicht mehr Mitglieder, das sind alle Mitarbeiter, das wird einen Unterschied geben, wenn wir da Jesus folgen. Komme, was da wolle. Wollen wir Jesus folgen, komme, was da wolle, bis er wiederkommt? Das wäre ja mal eine Entscheidung für eine Gemeinde. Denn wir sind wirklich die Hoffnung. Lasst es euch immer wieder sagen. Du bist die Hoffnung für die Menschen, die keine Hoffnung haben, weil sie Gott noch nicht kennen. Du bist das Licht für Menschen, die noch kein Licht haben. Oder wenn es noch ein bisschen glimmt. Gott sei Dank sagt ja uns das Wort Gottes zu, den glimmenden Docht wird er nicht auspusten. Oder das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und in diesem Sinne, aber mutig voran. Amen.